ganz, ganz herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ich wieder mal hier bei euch in Hannover sein darf. Das Thema heute Abend: entschieden in der Endzeit. Aber wir wollen zuerst noch stille werden und beten. Herr Jesus, du hast gesagt in deinem Wort, da wo zwei oder drei zusammen sind in deinem Namen, da bist du mitten unter ihnen. Danke für deine Gegenwart, danke, dass du uns begegnen möchtest, dass du die Stimme schenkst, dass du Vollmacht gibst und dass du unsere Herzen öffnest, damit du zu uns reden kannst, auch zu mir ganz persönlich. Danke aus tiefstem Herzen, danke für jedes Einzelne, das hier sitzt. Herr Jesus, begegne du uns. Mach dein Wort lebendig durch deinen Heiligen Geist und wir preisen dich und wir beten dich an. Amen. Wenn ihr eine Bibel mit dabei habt, könnt ihr gerne aufschlagen. Johannes 21, Vers 3. Ihr könnt auch das Handy aufschlagen, kein Problem, einfach keine Spiele machen in der Zwischenzeit. Ich meine jetzt nicht die ältere Generation, aber die Jugend wenigstens. Johannes 21, Vers 3. Da sagt ein junger Mann und sagt: Ich gehe wieder fischen oder ich gehe angeln. Nun, vielleicht habt ihr das auch schon gemacht. Und wenn ich angeln gehe, ich gehe sehr gerne angeln, aber nicht im See, ist mir zu langweilig, sondern gehe meistens in einen Bach. Da muss ich mich bewegen, gehe einen Kilometer über Fluss aufwärts. Und wenn ich innerhalb von einer halben Stunde keine zwei, drei Forellen gefangen habe, gehe ich wieder heim, weil ich weiß, jetzt gibt's nichts. Hier ist ein junger Mann, der geht wieder angeln und er sagt: Ich gehe fischen. Aber er geht angeln aus Enttäuschung und nicht um sich zu stärken. Er geht wieder angeln, weil er niedergeschlagen ist. Er geht angeln, weil aus Frustration über seinem eigenen Versagen. Und dieser junge Mann ist der Apostel, der spätere Apostel Petrus. Dieser junge Mann, sein Charakter oder seine Eigenschaften seines Wesens kann man so beschreiben: Er war ein Mann, zielstrebig, begeisterungsfähig, willensstark, impulsiv, mutig und risikofreudig. Und woher wissen wir das, dass dieser junge Mann impulsiv war, zielstrebig, risikofreudig, willensstark? Woher wissen wir das? Ich habe in unserer Gemeinde 25 Jahre lang Jugendarbeit gemacht und in der Jugendarbeit bin ich gewohnt, dass mir die jungen Menschen Antworten geben. Heute Abend dürfen das auch die Älteren, kein Problem. Ihr jungen Leute, weswegen wissen wir das? Der Apostel Petrus, schon mal von dem gehört? Okay, gut. Er steht in der Bibel, dass er so war. Okay, schauen wir mal einige Beispiele an, okay? Gut. Nun, der Apostel Petrus, der konnte Position beziehen. Wenn ihr schon mal im Norden Israels wart, unterhalb von Golan, beim Hermon, dann springt die Quelle, der Bach, wo später dann auch den Jordan speist, die Banyasquellen. Und dort haben die Römer und auch schon vor den Römern haben die Menschen Altäre aufgebaut, zum Beispiel für den Gott Pan oder auch zu Ehren des Kaisers. Und dort haben sie angebetet im Norden Israels. Der Herr Jesus, er geht zu diesen Quellen, er geht zu diesen Altären. Und angesichts dieser Altäre fragt der Herr Jesus: Ja, was sagen die Menschen, wer ich bin? Und er sagte: Petrus, du bist Christus, des eingeborenen Gottessohn. Das heißt, dieser Petrus, der konnte Position beziehen. Der konnte sagen: Schau einmal, du bist Jesus Christus. Oder zum Beispiel, woher wissen wir, dass der Petrus mutig war? Er ist aus dem Boot gestiegen, ihr braucht das Mut. Ich selber bin am See aufgewachsen, direkt am See. Und ich habe es geliebt, wenn es Sturm war, wenn die Wellen hoch gingen. Und wir haben oft Menschen retten müssen mit dem Seenotdienst, sind wir rausgefahren, haben die Menschen gerettet. Sogar Menschen in Taucheranzug, die Flaschen noch voller Sauerstoff. Aber sie kamen in Panik und wir mussten sie retten. Und hier sehen wir einen jungen Mann, Petrus, er geht über das Wasser, die Wellen sind hoch, mindestens ein Meter. Ich habe erlebt, wir waren auf dem See Genezareth, mit dem Schiff rübergefahren, wir sind ausgestiegen und innerhalb von 20 Minuten sah man keine 100 Meter mehr weit. Da kamen Fallwinde herunter vom Golan und haben das ganze See Genezareth aufgewühlt, da waren Wellen bis zu einem Meter hoch. Und über diese Wellen zu gehen, ich hätte das nicht gemacht. Der Petrus in seinem Mut, Herr Jesus, wenn du denkst, ich soll zu dir kommen, dann ruf mich. Und der Petrus geht. Ich hätte diesen Mut nicht gehabt. Der Petrus war draufgängerisch. Woher wissen wir das? Gleich mal das Ohr abgehauen. Fantastisch. Das heißt, dieser junge Mann Petrus war draufgängerisch. Ja, braucht das Mut? Was denkt ihr? Weswegen braucht das Mut? Der Petrus war auch ein kleiner Spinner. Entschuldigen das Wort. Weil es war bei Todesstrafe verboten, für einen Juden einen Dolch oder ein Schwert zu tragen, weil die römische Besatzung hat das verboten. Aber der Petrus, der war mutig genug und draufgängerisch genug, hat das Schwert, den Dolch genommen, unter seine Kleider gesteckt und dem Malchus gleich mal das Ohr abgehauen. Ich habe gefragt, war er mutig? Braucht das Mut? Wisst ihr, wie viele Soldaten da zugegen waren, um den Herrn Jesus gefangen zu nehmen? Was schätzt ihr? 5, 10, 20, 100? Wie? 10? Ja, da geht noch, da würde ich noch aufnehmen, okay? Aber es waren mindestens 600, Minimum. Und es gibt solche, die sagen, bis zu 1000. Da braucht es Mut oder irgendwie ein wenig, ja. Der Petrus, der zog sein Schwert, hat dem Malchus gleich mal das Ohr abgehauen. Und dieser Petrus war auch verwegen genug, er ging in die Höhle des Löwen hinein. Der Herr Jesus wurde gefangen genommen, in den Palast des Kaiaphas geführt, da waren Kohlefeuer. Und wer geht da rein zusammen mit dem Johannes? Der Petrus. Das heißt, dieser Petrus, der hatte Rückgrat, das war ein Mann, der wusste, was er wollte, konnte Position beziehen, willensstark, impulsiv, eine geborene Führernatur. Aber der Petrus hatte auch einen Charakter, manchmal war sein Mund schneller als sein Verstand. Manchmal war sein Mut größer als sein Glaube, seine Impulse schneller als seine Treue. Warum sage ich das alles? Weil wir sind alles nur Menschen. Jeder von uns. Wir sind Menschen. Und wir ähneln sehr diesem Petrus, himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt. Herr Jesus, ich folge dir nach und falle schon wieder auf die Nase. Wir sind Menschen. Wir machen Fehler. Wir kommen an unsere Grenzen. Und wir müssen so schnell erkennen, dass unsere Kraft nur ganz klein ist. Dabei war dieser Petrus nicht mit dem Herrn Jesus schon einige Jahre unterwegs gewesen. Ich durfte mich bekehren 1978. Das heißt, ich bin schon einige Jahrzehnte mit dem Herrn Jesus unterwegs. Ich habe die Treue des lebendigen Gottes erlebt. Ich habe erfahren, dass er durchträgt, dass er da ist, dass er mich hält, dass er mich trägt. Der Petrus wurde gefragt, Petrus, hast du je Mangel gehabt, als du mit dem Herrn Jesus unterwegs warst? Hast du je erlebt, dass der Herr versagt hat? Hast du nicht erlebt, wie er dich aus den Fluten gezogen hat? Hast du nicht erlebt, wie er dich gesättigt hat? Petrus, hast du nicht gesehen, wie der Herr Lahme gehend macht, Blinde sehend? Petrus, hast du nicht erlebt, wie du satt wurdest, als der Herr Jesus 5 Brote und 2 Fische nahm und 5000 Männer, inklusive dann noch die Frauen und die Kinder, ungefähr 10.000 Personen satt machte? Hast du nicht dies alles erlebt? Petrus war überwältigt von der Größe, von der Allmacht, von der Majestät des lebendigen Gottes. Ich hoffe, auch du wurdest einmal von diesem Gott überwältigt. Dass er dir einfach so groß wurde, dass du gemerkt hast, wer dieser Jesus ist. Aber dann kommt es im Leben des Petrus, kommt es plötzlich ganz, ganz anders. Dieses ganz andere hat stattgefunden am Kreuz auf Golgatha. Der Petrus war schon 3 Jahre mit dem Herrn Jesus unterwegs und dann kommt es zu einem Wendepunkt in seinem Leben. Es ist ein Ereignis, das es zutiefst in das Herz, in das Gedächtnis des Petrus eingegraben hat. Der Herr Jesus hatte sich mit seinen Jüngern zurückgezogen in den Garten Gethsemane. Und dort sieht dieser Petrus, er erlebt, wie der Herr Jesus, wie sein Kampf so schlimm wird, dass seine, nicht Tränen, sondern seine Schweißtropfen wie Blut werden. Er erlebt, wie diese Horde von 600 Männern den Herrn Jesus gefangen nehmen, brutalst nach unten führen, ins Kidrontal hinauf, in den Palast des Kaiaphas, wie sie ihn dort krönen mit Dornenkronen. Und die Dornenkronen in Israel haben solche Dornen. Sie machen das auf den Haupt des Herrn Jesus, sie schlagen mit einem Rohr obendrauf, sie spucken ihn an, sie schlagen ihn mit Fäusten. Und dann gehen diese Soldaten mit einer Peitsche und schlagen dem Herrn Jesus das Fleisch vom Leib. All das hatte Petrus mit angesehen. Und dann sieht der Petrus, wie der Herr Jesus ans Kreuz genagelt wird. Der Petrus erlebt, wie plötzlich die Sonne sich verfinstert und eine totale Sonnenfinsternis. Von mittags um 12 bis nachmittags um 3. Und wie der Herr Jesus nachmittags um 3 ausruft und schreit, mein Gott, warum hast du mich verlassen? All das erlebte Petrus. Und der Petrus hat erlebt, wie er selber den Herrn Jesus dreimal verleugnet. Als er gefragt wurde an diesem Kohlefeuer, du kennst doch den Herrn Jesus. Nein, habe ich noch nie gesehen. Aber du warst doch mit ihm. Nein, ich ganz sicher nicht. Und er fragt nochmal eine dritte Person, sagt nochmal, und er fängt der Petrus an, sich selber zu verfluchen. Der Petrus ist total seelisch erschüttert. Der Petrus, er stürzt in die tiefste Tiefen der Verzweiflung. Er stürzt in die Enttäuschung seines Lebens, in die tiefsten seelischen Abgründe. Könnt ihr euch das vorstellen? Ein Mann, der mit Jesus unterwegs ist, erlebt solche Dinge am Kreuz, er erlebt sein eigenes Versagen, er erlebt seine eigene Ohnmacht und dann sieht er, wie der Herr Jesus am Kreuz sein Haupt neigt und stirbt. Nach 3 Tagen, da kommen Frauen und sagen, er lebt, er ist auferstanden, er ist nicht im Grabe geblieben. Er ist lebendig. Wir haben Hoffnung. Der Petrus, innerlich aufgewühlt, er hat versagt. Sein Gefühlszustand, man kann es gar nicht beschreiben. Und wisst ihr, all das wurde schlussendlich zu viel für diesen Petrus. Dieser Petrus sagt schlussendlich, weil er versagt hat, weil er nicht mehr weiter wusste, weil er an seine Grenzen kam, da sagt dieser Petrus in seiner Enttäuschung, ich gehe wieder fischen. Das heißt, ich gehe wieder zurück in meinen alten Beruf. Ich gehe wieder zurück dorthin, wo ich herkam. Ich gehe wieder dorthin zurück, wo ich Erfahrung habe. Ich gehe fischen. Er sagt damit, es hat doch alles keinen Sinn. 3 Jahre mit Jesus unterwegs. Ich habe versagt. Der Jesus ist gestorben. Ich habe mich täuschen lassen. Wie schnell kann es passieren, dass auch wir uns selber enttäuscht zurückziehen, weil nicht alles so läuft, wie wir es selber gerne hätten? Wie schnell kann es passieren, dass wir den anderen das Feld überlassen? Wie schnell sind wir dabei, die Hoffnung aufzugeben? Ich vergesse nie eine Schwester, die mir einmal gesagt hat, weißt du, ich bete schon so lange für meine Kinder und sie haben sich immer noch nicht bekehrt. Es hat doch alles keinen Sinn. Genauso ist es der Petrus. Wir Christen, wir stehen in der Gefahr, vielleicht über dem eigenen Versagen, vielleicht über dem, dass in unserer Ehe nicht alles so läuft, wie wir es gerne hätten. Vielleicht über dem, dass die Kinder nicht den Weg mit dem Herrn gehen. Vielleicht auch darüber, dass die Gemeindesituation nicht optimal ist. Dass die Predigten so inhaltsleer sind. Wir Christen, wir stehen in der Gefahr, uns schnell einmal zurückzuziehen. Wir gehen nicht mehr in zur Gebetsstunde, nicht mehr in die Bibelstunde, schlussendlich nicht mehr im Gottesdienst am Sonntag. Ja, vielleicht ist es auch der Grund, du hast Gründe, die das sagen, ja, es ist so, ich wurde von der Gemeinde enttäuscht, ich war krank, niemand hat mich besucht, ich war alleine, niemand hat nachgefragt. Und da sagst du, weißt du, es hat doch alles keinen Sinn, ich gehe wieder fischen. Ich kann diesen Petrus sehr, sehr gut nachvollziehen. Ich verstehe diesen Petrus. Manchmal ergeht es mir sehr ähnlich. Dazu kommt, Christsein ist heute nicht mehr in. Wir waren einmal ein christliches Abendland. Die Reformation in Deutschland, in der Schweiz, Namen wie Martin Luther, Calvin, Zwingli, und so weiter, das sind alle Namen, die haben unser christliches Abendland positiv geprägt. Aber von diesem positiven Geprägtsein ist heute so wenig übrig geblieben. Wenn man heute sagt, ich bin Christ und ich lebe nach der Ethik der Bibel, wird man heute komisch angeschaut. Wenn man heute sagt, ich als Junge möchte warten, mit sechs vor der Ehe, bis wir verheiratet sind. Hast du eine Schraube locker? Wenn man Position bezieht und sagt, ein Mann und eine Frau, eine lebenslängliche Beziehung ist Gott gewollt, komisch, bist du nicht ganz dicht. Die biblische Ethik, die biblische Wertvorstellung ist heute schon längst auf dem Müllhalde der Geschichte. Man hat sich ganz bewusst, gerade auch als christliches Abendland, von Gott, seinem Wort, der Bibel distanziert. Und der Druck weltweit auf Christen nimmt zu. Jedes Jahr gibt es über 200 Millionen Christen weltweit, die in Not sind, in Bedrängnis sind, die verfolgt werden, um ihres Christseins willen. Ob sie jetzt wiedergeborene Christen sind oder einfach Christen in ihrem Namen tragen, spielt keine Rolle. So sagt zum Beispiel das Missionswerk Open Doors, sagt, dass im Jahre 2022, vom 1. Oktober 2022 bis und mit 30. September 2023 weltweit über 14.000 Kirchen, Gottesdiensträume entweder geschlossen oder zerstört wurden. Der Druck gegen Christen nimmt zu. Denken wir an Sudan, denken wir an Nordkorea, denken wir an die islamischen Länder. Es ist heute nicht mehr in Christ zu sein. Wenn man heute zur Weihnachtszeit Position bezieht und sagt, wir feiern das Fest der Geburt Jesu, wird man komisch angeschaut. Und im gleichen Atemzug feiert man Happy Ramadan. Heute ist es der Fall in Köln. In Frankfurt, da werden sogar große Plakate aufgehängt von der Stadtregierung. Happy Ramadan. Aber wenn wir Christen Position beziehen, unmöglich. Aber kehren wir zu Petrus zurück. Der Petrus ist zutiefst enttäuscht. Der Petrus ist enttäuscht über seine Situation, wo er drin ist. Über seinen Lebensumständen. Über seinem eigenen Versagen. Über dem, dass er Herrn Jesus dreimal verleugnet hat. Petrus zutiefst enttäuscht. Und deswegen sagt dieser Petrus, ich gehe wieder fischen. Und vielleicht ist es auch deine Lebenssituation, deine Lebensumstände. Vielleicht macht dich auch der Druck dieser Welt immer mehr zu schaffen. Wenn ich so sehe, was alles läuft in dieser Welt, wenn ich die Nachrichten anhöre, wenn ich sehe, und ich habe Filme gesehen über die Situation vom 7. Oktober im Gazastreifen, was da passierte. Es ist der reinste Horror. Und da steht man schnell einmal in der Gefahr, komm, ich gehe doch wieder fischen, ich gehe wieder zurück, ich will von dem ganzen Zeug nichts mehr wissen. Wenn das deine Situation ist, dann brauchst du eine Begegnung mit dem Herrn Jesus Christus. Du brauchst eine Begegnung mit dem Auferstandenen. Mit dem, der am Kreuz gesiegt hat, aber nicht am Kreuz geblieben ist, sondern heute lebt und bald wiederkommt. Und genau das sehen wir beim Petrus. Wir sehen, wie der Herr Jesus dem Petrus ganz persönlich begegnet. Da wollen wir die Bibel aufschlagen, Johannes 21, ab Vers 4. Da sehen wir, der Petrus, seine Freunde, die haben die ganze Nacht geangelt. Der Petrus ist rausgefahren und gesagt, hat keinen Sinn, ich gehe wieder zurück in meinen Beruf. Und er angelt und er weiß, wo man angeln muss. Dieser Petrus war Berufsfischer. Dieser Petrus hat genau gewusst, zu dieser Tageszeit muss ich an dem Ort diese Netze verwenden und auf diese Tiefe runterlassen. Und er arbeitet die ganze Nacht hindurch und er fängt keinen Schwanz. Und dann kommt der Herr Jesus. Und wir lesen Johannes 21, ab Vers 4. Als es dann aber Tag wurde, stand Jesus am Ufer. Doch die Jünger erkannten ihn nicht. Kinder, rief er ihnen zu, habt ihr nicht ein paar Fische für das Frühstück? Nein, riefen sie zurück, nicht einen einzigen. Und sagte Herr Jesus, werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus und ihr werdet sehen, ihr werdet es fangen. Und sie warfen das Netz aus, aber dann konnten sie es nicht mehr einholen. Solch eine Menge Fische hatten sie gefangen. Da sagte jene Jünger, den Jesus besonders liebte, zu Petrus, es ist der Herr. Also hier sehen wir den Petrus, er arbeitet die ganze Nacht, er fängt nichts, er ist enttäuscht, niedergeschlagen und er muss feststellen, ich habe nicht nur versagt, ich habe nicht nur den Herrn Jesus verleugnet, sondern selbst in meinem alten Beruf, ich kriege es nicht mehr auf die Reihe. Ich kann es nicht. Und er begegnet ihm der Herr Jesus. Und das Schönste ist, für mich hier, da ist ein Freund, der Johannes. Er sagt zu diesem enttäuschten Petrus, du Petrus, es ist der Herr und manchmal brauchen wir einen Menschen in unserem Leben, der uns zum Herrn Jesus zurückzieht, der uns zum Herrn Jesus hinbringt, der uns zum Herrn Jesus groß macht. Und das ist hier der Johannes. Johannes ist mit im Boot, auch er hat nichts gefangen. Aber er sieht den Herrn Jesus und dann sagt er zu Petrus, du Petrus, du bist ja niedergeschlagen, du bist enttäuscht, du bist traurig, du hast versagt. Aber hier am Ufer ist der Herr und er will dir zur Seite stehen. Wir brauchen eine Begegnung mit Jesus Christus. Wir brauchen eine Begegnung mit der am Kreuz gesiegt hat. Wir brauchen eine Begegnung mit dem Überwinder des Todes. Wir brauchen eine Begegnung mit ihm, mit Jesus. Und was tut der Petrus in seiner Enttäuschung, in seiner Niedergeschlagenheit? In Vers 7 von Johannes 21 lesen wir Folgendes. Da nimmt der Petrus sein Obergewand, er zieht es über, er bindet es fest, er springt ins Wasser, um schneller bei Jesus zu sein. Und das Boot ist noch ungefähr 100 Meter vom Ufer entfernt. Das zeigt uns, der Petrus konnte gut schwimmen. Ja, aber weswegen ist er dann fast einmal, ich sage es mal so, ersoffen? Weswegen ging er unter? Wer kann mir das sagen? Wie? Er hatte Angst. Ich habe gesagt, ich bin am See aufgewachsen, direkt am See. Und wenn es ganz hohe Wellen hat, kann auch der beste Schwimmer nicht mehr schwimmen. Und genau das ist passiert. Der Petrus, er säuft fast, der Jesus holt ihn heraus. Und hier sehen wir, das Meer ist glatt, der See Genezareth. Er springt 100 Meter vom Ufer entfernt in den See Genezareth. Er schwimmt zum Herrn Jesus. Er weiß, ich muss zu Jesus. Ich muss zu ihm. Ich muss zu dem Sieger von Golgatha. Und wisst ihr dann, was passiert? Lesen wir den nächsten Vers. In Vers 9. Da heißt es, wie sie nun ans Land gestiegen waren, sahen sie ein Kohlefeuer am Boden und einen Fisch darauf liegen und Brot. Und stellt euch das einmal vor, der Herr Jesus, ein Kohlefeuer. Und nur einige Tage zuvor war auch ein Kohlefeuer. Da hat sich der Petrus, als der Herr Jesus kurz vor seiner Kreuzigung stand, hat sich der Petrus gewärmt an einem Kohlefeuer. Und an diesem Kohlefeuer hat er den Herrn Jesus dreimal verleugnet. Und jetzt ist wieder ein Kohlefeuer und der Herr Jesus lädt den Petrus ein zu diesem Kohlefeuer. Und das finden wir dort, Fisch und Brot. Waren Sie schon einmal in einem orientalischen Gastmahl eingeladen? Wir selber waren eingeladen und ich habe auch Freunde, orientalische Freunde. Und wenn man bei denen eingeladen wird, muss man viel Hunger mitbringen und viel Zeit. Wir waren auch eingeladen in Israel zu einer Shavuot-Feier, Pfingstfeier. Und wenn man da 10 Leute einlädt, dann ist Essen auf dem Tisch für mindestens 30 Personen. Da biegen sich die Tische. Und man muss Zeit mitnehmen. Zum Beispiel, wenn man Shavuot, also Pfingsten in Israel feiert, dann liest man das ganze Buch Ruth durch. Stellen aus dem zweiten Buch Mose. Man isst miteinander, man singt miteinander, man betet miteinander. Und die orthodoxen Juden gehen sogar die ganze Nacht hindurch, gehen sie in die Synagoge. Das heißt, man braucht Zeit. Und hier finden wir einen gedeckten Tisch. Der Petrus müde, enttäuscht, niedergeschlagen, nichts gefangen. Und er lädt ihn, der Herr Jesus, ein an seinen Tisch. Wieder ein Kohlefeuer. Und der Petrus, dem muss es wie Schuppen von den Augen gefallen sein. Ein Kohlefeuer. Und der Herr Jesus lädt mich ein. Der Herr Jesus hat Zeit für mich. Der Herr Jesus will Gemeinschaft mit mir haben. Der Herr Jesus sucht das Gespräch mit mir, dem Petrus. Und so sagt der Herr Jesus zum Petrus und zu den anderen Jüngern in Vers 12, Jesus spricht zu ihnen, kommt und frühstückt. Interessanterweise, der Herr Jesus sagt nicht, Petrus, was hast du gemacht? Was hast du getan? Petrus, du hast versagt. Petrus, wo bist du gewesen? Petrus, warum hast du mich 3-mal verleugnet? Ihr kennt alle die Geschichte vom verlorenen Sohn. Der verlorene Sohn, er geht zu seinem Vater und er macht seinem Vater die schlimmste, die grausamste Misstrauensantrag, wo man überhaupt machen kann. Er geht zu seinem Vater und sagt, Papa, warum bist du eigentlich nicht tot? Ja, er fordert sein Erbe. Und sein Erbe bekommt man eigentlich erst, wenn der Papa gestorben ist. Also dieser junge Bursche geht zu seinem Papa und sagt, Papa, eigentlich solltest du tot sein, ich möchte gerne mein Erbe. Und der Papa, der geht darauf ein. Er gibt seinem Sohn sein Erbe. Dieser Erbe, er geht und verprasst sein ganzes Geld mit den Dirnen und so weiter der Welt. Und als er nichts mehr hat, geht er und versucht, seinen Lebensunterhalt zu verdienen, aber niemand stellt ihn ein. Der geht er als Schweinehirt. Und für einen Juden ist ein Schwein das Schlimmste, was man überhaupt haben kann. Und er versucht dort von diesem Schweinetrog satt zu werden. Seine Haare werden länger, seine Fingernägel nicht gewaschen, nicht geschnitten. Er sieht aus, schlussendlich, wie einer, verfilzte Haare, stinkend nach Schwein, wie ein Gloschar. Kennt ihr das Wort Gloschar? So sieht er aus. Und dieser Gloschar, er kommt dann zur Besinnung und sagt, ja, warum gehe ich nicht wieder zurück zu meinem Papa? Warum gehe ich nicht zurück? Und er geht zurück und sein Vater hat jeden Tag bei der Türe gewartet von seinem Haus. Wann kommt endlich mein Sohn nach Hause? Und als er ihn sieht von Ferne kommen, er läuft ihm entgegen. Er nimmt ihn in den Arm. Da ist kein Vorwurf, keine Frage, was hast du mit meinem Geld gemacht? Weswegen kommst du erst jetzt? Sondern er nimmt ihn in den Arm, obwohl er nach Schwein stinkt, obwohl er nicht gewaschen ist, obwohl seine Haare verfilzt sind, vielleicht sind sogar Läuse drin. Herzlich willkommen zu Hause. Und dann wäscht er ihn, gibt ihm neue Kleider, neue Schuhe, einen Ring. Und dann sagt er etwas, und das bewegt mich zutiefst, und sagt er nämlich, bringt das gemästete Kalb. Nicht ein gemästetes Kalb, sondern das gemästete Kalb. Das heißt, dieser Papa hatte, als der Sohn wegzog mit seinem Erbe, hat der Papa ein Kalb genommen und angefangen zu mästen. Und wie lange geht, bis ein Kalb gemästet ist? Mindestens ein Jahr. Und jeden Tag ist der Papa hingegangen, hat das Kalb gemästet. Jeden Tag geschaut. dass wenn der Sohn nach Hause kommt, dass man ein Fest feiern kann. Und genauso sehen wir hier, der Petrus niedergeschlagen, enttäuscht, entmutigt. Er wird eingeladen an den Tisch des Herrn. Der Herr Jesus lädt uns ein, mit ihm Gemeinschaft zu haben. Und als der Petrus zu diesem Tisch kommt, da ist ein Kohlefeuer ohne Vorwürfe, ohne Anklage, ohne Schuldzuweisung, sondern dieser Tisch ist gedeckt mit Liebe. Dieser Tisch ist gedeckt mit Vergebung und Verständnis. Dieser Tisch ist gedeckt mit Wertschätzung und Respekt. Was für ein Geschenk. Und wisst ihr, das Schönste ist auch zu sehen, wie der Herr Jesus die Menschen kennt. Ja, weswegen? Er ist unser Schöpfer. Er hat uns gemacht. Oscar Wilde, ein Schriftsteller, hat einmal gesagt, nach einem guten Essen ist man geneigt, einem jeden zu verzeihen, selbst den eigenen Verwandten. Der Herr Jesus, er gibt zuerst dem Petrus zu essen. Und erst dann fängt er mit dem Petrus ein Gespräch an. Wir lesen Johannes 21, Vers 15. Als sie nun gefrühstückt hatten, also zuerst essen, hieß der entmutigte, enttäuschte Petrus, der Herr Jesus gibt ihm zu essen, er macht ihn satt. Und nachdem der Petrus satt geworden ist, fängt der Herr Jesus mit ihm ein Gespräch an. Als sie nun gefrühstückt hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als diese? Er spricht zu ihm, ja Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Der Jesus stellt dem Simon, der versagt hat, der in Sünde gefallen war. Er stellt dem Petrus eine Frage. Und die Frage, die der Herr Jesus stellt und der Wortlaut, die der Herr Jesus dazu braucht, ist ganz speziell. Denn der Herr Jesus fragt oder spricht den Simon Petrus an mit seinem alten Namen, den er hatte, bevor er in die Nachfolge Jesu kam. Also der Herr Jesus spricht ihn an mit dem Namen, den er hatte, als er noch Fischer war. Wie wenn der Herr Jesus den Petrus fragt, du Petrus, möchtest du wirklich wieder zurück? Möchtest du wieder zurück in dein altes Leben? Möchtest du wieder zurück zu deinen Fischernetzen? Möchtest du zurück in ein Leben ohne mich? Und es bewegt mich, dieser Petrus, er hatte den Herrn Jesus ja lieb. Er hatte den Herrn Jesus kennengelernt. Er hatte den Herrn Jesus erlebt. Er war einfach enttäuscht über sich selber. Er war niedergeschlagen über seinen Versagen. Und deswegen kann der Petrus nur eine einzige Antwort geben. Er kann sagen, Herr Jesus, du weißt doch, dass ich dich lieb habe. Am Kohlefeuer im Palast des Kaiaphas hatte der Petrus die Beziehung mit Jesus abgestritten. Und jetzt, Herr Jesus, du weißt, Petrus ist sein Versagen zutiefst bewusst. Und man sagt sogar, dass Petrus später jedes Mal, wenn ein Hahn gekräht hat, dass der Petrus in Tränen ausgebrochen ist, in Erinnerung, weil er den Herrn Jesus verleugnet hat. Aber der Petrus, er wird vom Herrn Jesus aufgefangen und zurückgeholt. Petrus, möchtest du wieder zu deinem alten Beruf? Nein, Herr Jesus, du weißt, dass ich dich lieb habe. Er möchte ganz und gar bei Jesus sein. Und so fragt der Herr Jesus den Petrus ein zweites Mal, ja, Simon, Sohn des Johannes, in Vers 16, liebst du mich? Petrus war sich seines Fehlers zutiefst bewusst. Er wusste, dass er versagt hatte. Er war erschüttert über seine Sünde. Und wisst ihr, wenn wir manchmal erschüttert sind, enttäuscht sind, niedergeschlagen sind, dann haben wir schnell einmal das Ziel aus den Augen verloren. Vielleicht auch in deinem eigenen Leben. Und da braucht es wieder ganz neu eine Orientierung auf die Hauptsache, nämlich eine Orientierung auf Jesus Christus hin. Und genau das macht hier der Herr Jesus mit dem Petrus. Petrus, habe ich dich nicht berufen? Habe ich dich nicht in meine Nachfolge gestellt? Bist du nicht mein Jünger? berufen als Menschenfischer, berufen in meine Nachfolge? Wie schnell verlieren wir das aus den Augen? Wie schnell verlieren wir aus den Augen, wenn wir Kinder Gottes sind, dass wir einen Auftrag haben, eine Mission? Ja, das ist richtig, Johannes 1 und welcher Vers? Petrus, er war berufen. Ich habe Menschen kennengelernt, die waren mit mir auf der Bibelschule. Gerade gestern hatte ich noch ein Gespräch. Da mir meine Frau erzählt, es sind Freunde von uns. Wir haben uns ein wenig aus den Augen verloren. Der hat 3 Jahre Bibelschule besucht, Predigerausbildung gemacht, war Missionar in Taiwan und heute steckt er in einer riesigen, großen Glaubenskrise. Jesus aus den Augen verloren. Wisst ihr, da braucht es wieder eine ganz neue Orientierung auf Jesus Christus, auf ihn, auf den Herrn aller Herren. Haben wir Jesus vor Augen oder sind wir so eingenebelt von den Dingen dieser Welt, von den Schwierigkeiten, in denen wir drinstecken, von den Nöten und Ängsten, die die Welt heute beherrschen, von der Weltsituation, die alles andere als sicher ist? Von wem sind wir eingenebelt? Und nun fragt der Herr Jesus den Petrus ein drittes Mal. Johannes 21, 17. Simon, Sohn des Johannes, des Jonas, hast du mich lieb? Und er sagte Petrus, ja, du weißt doch alle Dinge, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und dann sagt der Herr Jesus ihm etwas ganz Interessantes. Nämlich in Vers 18. Da sagt der Herr Jesus zum Petrus, Petrus, du wirst nun deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und führen, wohin du nicht willst. Ganz am Anfang habe ich ganz kurz erklärt, dass der Petrus sehr impulsiv war, willensstark. Er wusste, was er wollte. Er war zielstrebig, der geborene Führer. Aber gerade das, sein Charakter, sein Wesen, wurde ihm schlussendlich zum Verhängnis. Er hat auf sich selber vertraut, mit sich selber gerechnet, auf die eigene Kraft gebaut. Und dann sagt der Herr Jesus zu diesem Petrus, nun sollst du anfangen, nicht mehr auf deine eigene Kraft zu bauen, nicht mehr auf deinen eigenen Verstand, sondern du sollst anfangen, indem er sagt, Herr Jesus, nun Petrus, du wirst nun deine Hände ausstrecken, das heißt, du übergibst die Verantwortung, die Führung deines Lebens jemand anderem. Er, Jesus, er wird dich nun führen und leiten und gürten und manchmal auch Wege führen, die du nicht unbedingt willst. Aber lerne dich dem Wort Gottes, nämlich ihm, der Bibel, zu unterordnen. Das große Problem, das wir heute haben, dass wir so wenige Menschen haben, die sich bedingungslos dem Wort Gottes unterstellen. Und genau das musste der Petrus lernen. Der Petrus war geprägt von seinen Gefühlen, geprägt von seinem Charakter, geprägt von seinen natürlichen Impulsen und Reaktionen. Und nun sollte er lernen, bedingungslos dem Wort Gottes zu gehorchen. Die Bibel sollte der Maßstab seines Lebens sein, werden und bleiben. Nun, der Petrus, er hatte zeitlebens mit seinem Temperament zu kämpfen. Zeitlebens war er immer wieder mal hoch und dann wieder tief. Himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt. Aber er durfte lernen, mit dem Herrn Jesus, dass nicht sein Charakter, sein Wesen, seine Art ihn bestimmen sollte, sondern einzig und allein Gottes Wort. Der Petrus schreibt ganz am Schluss seines Lebens, schreibt er Folgendes. Schlag mal auf. 2. Petrus 3, Vers 18. Ganz am Schluss seines Lebens, nachdem er schon so viele Jahre mit Jesus unterwegs war, vielleicht ungefähr 30 Jahre, durch Hochs und durch Tiefs, durch Niederlagen und Freuden, durch Siege und Enttäuschungen, da sagt dieser Petrus am Ende seines Lebens Folgendes, 2. Petrus 3, Vers 18, und es ist ganz kurz vor seinem Märtyrertod in Rom. Da sagt dieser Petrus, 2. Petrus 3, Vers 18. Und merkt ihr, wie dieser Petrus schlussendlich bestimmt wurde vom lebendigen Gott, von seinem Wort. Er sagte nämlich Folgendes: Lasst stattdessen euer Leben immer mehr von der Gnade bestimmt sein und lernt Jesus Christus, unseren Herrn und Retter, immer besser kennen. Denn ihm gebührt die Ehre, jetzt in dieser Zeit und dann am großen Tag der Ewigkeit. Das heißt, der Petrus hatte gelernt, nicht auf sein Charakter, sein Wesen, seine Art zu bauen, sondern einzig und allein auf Gottes Wort. Und genau das brauchen wir heute mehr denn je. Männer und Frauen, die vorbehaltlos sich auf Gottes Wort stützen, Gottes Wort predigen, Gottes Wort hochhalten. Unsere Welt braucht es. Und so stellt sich einfach die Frage, von was sind wir bestimmt? Sind wir bestimmt von unserem Wesen, von unserer Art oder von Gottes Wort? Zum Schluss möchte ich euch etwas aufzeigen, das mich so ermutigt, das mich stärkt und tröstet. Der Petrus, er war enttäuscht. Der Petrus war niedergeschlagen. Der Petrus war traurig. Aber er wird vom Herrn Jesus eingeladen an seinen Tisch. Und an diesem Tisch ist Ermutigung, Stärkung, Liebe, Wertschätzung. Und dann geht dieser Petrus und er fängt an, das Netz ans Ufer zu ziehen. Schlagt auf Johannes 21, Vers 11. In Johannes 21, Vers 11, da lesen wir, und es wird explizit berichtet, dass es der Simon Petrus war, der dieses Netz ans Ufer gezogen hat, nicht die anderen, der Petrus. Da heißt es, Johannes 21, Vers 11, da ging Simon Petrus hinauf und zog das Netz voll großer Fische, 153 an das Land, und obwohl es so viele waren, zerriss das Netz nicht. Was will uns das sagen? Was denkt ihr? 153 Fische, hat das eine Bedeutung? Was will uns das sagen? Kannst du mal die erste Folie reinmachen? Genau. Wunderbar. Im Hebräischen ist so, hat jeder Buchstabe im hebräischen Alphabet hat auch einen Zahlenwert. Von Anfang, und das habe nicht ich selber aufgeschrieben, das habe ich von Werner Gitt. Jeder Buchstabe im hebräischen Alphabet hat einen Zahlenwert. Jetzt kannst du die nächste Folie reinmachen. Und nun, der Zahlenwert von Ani Elohim, Ani Elohim, der Gott, der Allmächtige, der Gott, der Höchste, der Gott, Schöpfer und des Universums, der Ewigseiende, dem, der alle Macht im Himmel und auf Erde gehört. Das ist der Gott Elohim. Und hier zieht dieser Petrus, dieser enttäuschte Petrus, er zieht ein Netz ans Ufer, er fängt an, die Fische zu zählen. 1, 2, 3, 4, 5, bis 153. Und 153 hat den Zahlenwert im Hebräischen: Ich bin Gott. Der ewige Gott in Jesus Christus begegnet diesem Petrus, diesem entmutigten, diesem enttäuschten Petrus. Und wisst ihr, genau das brauchen wir auch in unserem Leben. Immer wieder neu eine Begegnung mit dem allmächtigen Gott, mit Jesus Christus. Von was ist dein Leben bestimmt? Von Jesus oder von deinem eigenen Wesen? Von was lässt du dich bestimmen? Von dieser Weltsituation oder von dem Blick auf Jesus am Kreuz, auf den Auferstandenen, der siegreich gesiegt hat und der bald wiederkommt? Der Petrus begegnet dem Herrn, dem allmächtigen, ewigen Gott. Und deswegen die Frage, die sich uns stellt: Von was lässt du dich bestimmen? Von ihm, dem Ewigen, dem Schöpfer Himmels und der Erde? Von dem, der gesagt hat, ich werde dich nie verlassen? Von dem, der gesagt hat, von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir? von dem Gott, der sagt, sie, ich bin bei euch alle Tage bis in der Weltende? Was und wer bestimmt dein Leben? Ist es der Gott der Bibel oder ist es diese Welt? Wir dürfen uns entscheiden für Jesus Christus. Und wisst ihr, das Schönste ist, Jesus Christus, er kommt bald wieder. Wir leben in der letzten Zeit. Und ich freue mich, wenn der Herr Jesus vielleicht heute käme. Ja, Maranatha, komme bald, Herr Jesus. Amen. Lass uns stille werden und beten. Herr Jesus, danke aus tiefstem Herzen, dass wir in dir einen wunderbaren Gott haben. Einen Gott, der sich offenbart hat. Einen Gott, der sich gezeigt hat in dir, Herr Jesus. Und du wurdest Mensch, gingst durch diese Welt, starbst am Kreuz, bist auferstanden. Und du kommst bald wieder. Und Herr Jesus, in dieser Welt sagst du selber, habt ihr Angst. Aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Und darüber, Herr Jesus, preisen wir dich und beten dich an. Und wir wollen uns festhalten an dir, an deinem Wort. Und komme bald, Herr Jesus. Danke dafür. Amen.